Die 80er, das war die schönste Zeit, nicht nur, weil dazu der interessanteste Umsatz gemacht wurde, sondern es war die schönste Zeit, weil man sich nachts wieder was Neues einfallen lasse. Können Sie mal heute, was wollen Sie heute auswechseln im Auto? Den Sitz können Sie mir auswechseln, mit den Airbags drin und mit allem Möglichen. Das Lenkrad können Sie mir auswechseln und das nicht mehr und so weiter. Das waren früher alles Dinge, die konnte man, um ein interessantes Auto zu kreieren, konnte man auswechseln. Ja. Heute müssen Sie dann schon in die höhere Preisklasse gehen für Mercedes. Nehme Brabus ruhig mal als Beispiel. Da kann man das noch, aber bei Mittelklassefahrzeugen und so weiter, das bezahlt das keiner mehr.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Hallo und herzlich willkommen zur alten Schule. Ich freue mich ja immer, wenn ich euch Gäste präsentieren kann, bei denen ihr danach erstaunt feststellt, dass ihr vieles gar nicht wusstet oder überhaupt gedacht hättet, was alles dahinter steckt. Mein heutiger Gast gehört ganz sicher dazu und er sagt selbst, dass viele Leute im Heimatort nicht mal genau wussten, was seine Firma alles gemacht hat. Die Rede ist von Hans-Albert Zender, der 1969 mit nur 23 Jahren seine erste Firma gegründet hat, die zusammen mit der Tuningwelle der 70er und vor allem der 80er Jahre eine beeindruckende Erfolgsgeschichte vorzuweisen hat. Spoiler und Tuningteile für fast jedes Fahrzeug unzähliger Hersteller ist aber nur die eine Seite und die bekannte Geschichte. Dass Zender aber als verlängerte Werkbank zahlreicher Hersteller fungiert hat und von seinen Fließbändern Millionen von Autos liefen, das wird sicher viele von euch überraschen. Besonders gefreut hat es mich, dass noch zahlreiche Tuningfahrzeuge im Besitz der Familie sind und auch die zahlreichen Prototypen, die auf diversen Messen für Aufsehen gesorgt haben, stehen noch im hauseigenen Museum. Fotos findet ihr übrigens auf meiner Facebook-Seite und auf Instagram und auch auf dem Alte Schule YouTube-Kanal gibt es eine kleine Führung durch die heiligen Hallen. Nun aber erstmal der Podcast. Hier ist mein Gast Hans-Albert Zender.
Er war jung und wollte ein Auto haben und als man das dann irgendwie zusammengespart hatte, wollte man auch irgendwas verändern. Und wir sind ja hier nicht weit vom Nürburgring, da gab es ja Vorbilder genug. Also habe ich dann angefangen und habe mir einen Sitz gebaut in dem Auto. Da hat mir ein Freund noch einen Rahmen für geschweißt und es war alles sehr aufwendig. Aber es war gelungen und jeder wollte plötzlich einen Sitz haben. Ja, und da musste ich mir was einfallen lassen, weil wir konnten ja nicht jeden Sitzgestell umschweißen. Also habe ich angefangen, die Sitze auf Glasfaserschalen aufzubauen. Und anfänglich habe ich die gekauft, die Schalen, und später dann auch selbst produziert, wo dann auch die Idee stand, aus dem gleichen Material Karosserieteile herzustellen. Also Frontspoiler, Kotflügelverbreiterung, Heckschürzen und was man so alles braucht.
Und die Idee gab es aber schon auch sofort, dass Sie sagten, da mache ich jetzt Exterieur-Anbauteile.
Ja, es war eigentlich noch sehr früh. Man kannte englische Firma, man kannte Bitter damals, der so Anoraks verkauft und alles Mögliche. Aber es waren eigentlich noch keine Tuner oder Hersteller für sportliches Autozubehör im größeren Stil am Markt. Mhm. Und das war für mich der Vorteil, dass ich das erstmal in aller Ruhe beginnen konnte, ohne morgen schon, sag mal, in größerer Stückzahl arbeiten zu müssen.
Ja.
Ja, so, ich weiß heute noch, wie ich das erste Mal 10 Spoiler von einer Sorte gemacht hatte. Das waren BMW 02 Spoiler. Die habe ich fotografiert. Da war ich so stolz wie Oscar. 10 Stück von einer Sorte, ja. Aber später waren es dann Tausende von einer Sorte, ja.
Wahnsinn, ja. Und sind Sie auch, also die Rennschalen haben Sie sich gemacht, weil Sie auch selber Rennen gefahren sind?
Ich hatte angefangen ein bisschen Orientierungsfahrten und kleine Rallyes und Slalom. Und dann war mit dem Tag, wo ich anfing, Teile zu produzieren, war das vorbei. Okay. Weil ich brauchte das Geld für Material.
Und wie sind Sie auf Glasfaser gekommen? Also klar, okay, weil Sie nicht alle schweißen konnten, aber haben Sie sich das selber beigebracht oder haben Sie es gelernt?
Ja, den Tipp hatte ich von einem Kollegen aus dem Automobilclub, dass man das sehr einfach verarbeiten kann. Und dann habe ich mich dementsprechend informiert und die erste Versuche in meinem Zimmer gemacht. Am nächsten Morgen bin ich rausgeflogen, weil es hat natürlich furchtbar nach Gas gestunken und die Eltern hatten Angst und Hausflüchten in die Luft.
Okay. Aber haben Sie irgendeine Ausbildung gemacht eigentlich in diesem technischen
Bereich? Nein, ich bin Innendekorateur von Beruf.
In was?
Innendekorateur.
Nee.
Das heißt, ich habe Wohnungen und Häuser ausgestattet und da kam natürlich die Polstergeschichte dazu. Mhm. Ich hatte einen alten Meister, wo ich noch ein bisschen Polstern auch mitgelernt habe und das war dann die Grundlage für die Scharensitze.
Wahnsinn. Also jetzt hören wir gleich, was aus einer Innendekorateur-Ausbildung alles werden kann. Das ist wirklich beeindruckend, was Sie da hingestellt haben. Wie kam dann so, also Sie sind dann ja immer bekannter geworden und damals noch, haben Sie noch unter dem Titel HAZ firmiert, für Hans Albert Zender.
Richtig. Ja, den Namen musste ich ja dann ändern, weil ein Konkurrent, nicht Konkurrent, eine Werkzeugfirma, nannte sich Hazit und die hat da Beschwerde gegen eingelegt und ich wollte auch jetzt keine Prozesskosten haben und habe dann den Namen geändert und da fiel mir nichts besser sein, als wie Zender zu nennen.
Ne? Ja, das ist ja nicht der falsche Name.
Nee, das war international gesehen, war der Name ganz gut.
Und Sie haben damals tatsächlich in der Garage die ganzen Sachen gebaut?
Ja, das fing erstmal in meinem Zimmer an, aber das war ja nur für eine Nacht, da bin ich rausgeflogen. Und dann in der Garage, der nächste Schritt war ein Schweinestall. Und dann eine kleine Halle gebaut. Wie sie fertig war, war sie zu klein. Dann in ein Mietobjekt gezogen. 8 Angestellte und Energiekrise, Ölkrise.
Da müssen wir gleich noch drüber reden, wie das dazu gekommen ist. Aber vorhin müssen wir einmal zurück zu dem NSU-TT. Ja. Denn da haben Sie das erste Mal Kotflügelverbreiterung gemacht.
Also für NSU-TT und TTS waren 3,5 cm Kotflügelverbreiterung blockiert. Und wir haben dann fleißig gehämmert. Ich war so der Spezialist, der den ganzen Kumpels die Kotflügel gehämmert hat. Und dann war dann irgendwann mal einer dabei, wo beim Hämmern sich gezeigt hat, dass der Kotflügel doch schon ziemlich stark angerostet und verrostet ist. Und man konnte ihn also nicht mehr entsprechend gestalten. Und da wurde der ja sehr traurig, weil wir hatten damals schon noch Respekt vor der Mutter. Und sagte, wie erkläre ich das und wie mache ich das? Und ich sagte, lass mich mal drüber nachdenken, vielleicht fällt mir was ein. Ja, und dann ist mir nachts noch eingefallen, ich forme an meinem Auto den entsprechenden Kotflügel ab aus Glasfaser, mache also eine Negativschale, fertige daraus ein Positiv und klebe dem diese Schale, diese Verbreitung auf und verspachtle die. Ja, und dann habe ich plötzlich gemerkt, das geht ja viel schneller wie dieses Hämmer. Ne? Und dann, seit dem Zeitpunkt habe ich sie dann alle in GFK gemacht. Ja, und dann ging es natürlich weiter mit BMW 02. Das war ein sehr gutes Auto für solche Sachen, weil der war ja international auch in allen Wettbewerben eingesetzt. Und man hat für die Gruppe 2 Kotflügel gebraucht. Und da habe ich also den größten Teil wohl hergestellt von.
Wann ging das bei Ihnen los, dass Sie davon leben konnten? War das gleich am Anfang eigentlich?
Oder? Ja, 69 angemeldet, damit ich nicht irgendwann mal Ärger kriege. Und 71 hauptberuflich. Also ab 71 musste ich mein Geld verdienen, damit ich auch davon leben konnte.
Okay, und die 2 Jahre dazwischen, haben Sie noch als Polsterer gearbeitet?
Oder nein,
als Dekorateur.
Aber ich habe mich dann schon mit meiner damaligen Chefin geeinigt und habe das ein bisschen reduziert, habe gesagt, 3 Tage für Sie, 2 Tage für mich. Ja. Und das war eigentlich für mich ja auch sehr gut, da konnte ich mich langsam vorarbeiten und das ist ja doch immer ein mutiger Schritt, sich selbstständig zu machen.
Absolut.
Und so war es für mich eigentlich wesentlich leichter.
Und dann haben die Tuningbälle Fahrt auf und die Leute haben so kleine Hobbyrennen gemacht und brauchten breite Reifen und sie haben dann die Kotflügel dafür gebaut.
Ja, wir waren ja dann so weit, dass wir uns ein Auto leisten konnten, die Jugend, ja. Und die Vorbilder Nürburgring, Rennfahrzeuge und so weiter, das hatte sich so eingeprägt. Und deshalb war damals mit verhältnismäßig wenig Werbung noch zu Teile zu verkaufen. Weil es waren Insider, es war Geheimadresse und man kennt da jemand und weiß jemand, der kann das und so weiter. Und später, als es dann so in den 80er Jahre losging, da waren natürlich ganz andere Stückzahlen und ganz andere Voraussetzungen und GFK war dann auch nicht mehr das Material für größere Stückzahlen. Da musste dann schon richtig maschinell produziert werden.
Das Design, haben Sie sich da selber drum gekümmert oder hatten Sie damals schon jemanden, der das irgendwie gezeichnet hat, die Kotflügel oder?
Ja, die allererste Design, da habe ich noch selber darum gemacht. Dann hatte ich einen Onkel, der sehr geschickt war, der hat dann die ersten Spoiler gemacht und dann habe ich durch Ford RS-Abteilung, den Günter Zillner kennengelernt. Das war ein Designer von Ford, der sich in der Krise dann getrennt hat von Ford und selbstständig gemacht hat. Und der hat dann viele, viele Jahre lang exklusiv auch für uns die Teile und auch Fahrzeuge modelliert.
Sie haben ja eben schon mal kurz angedeutet, also 1973, da haben Sie schon 8 Mitarbeiter und waren dann vom Schweinestall zu einer größeren Halle gewechselt. Die Mitarbeiter, was waren das für Leute, also die Kunststoffteile gebaut haben oder?
Also ich brauchte zu der Zeit kaum eine Anzeige zu schalten, denn ich war bekannt im Umfeld und jeder wollte mit sportlichen Autos zu tun haben. Ja. Und dann kamen immer wieder Jungs, die sich beworben haben von sich aus und alle hatten sie den gleichen Tick. Das war ja gar nicht so verkehrt. Ja. Nur dann 73 plötzlich Energiekrise und Fahrverbot, Messe, Essen, erinnere ich mich, kaum Besucher, Jochen, nee, Stommeln war's, Rolf Stommeln, der kam damals mit dem Pferd zur Messe als Gag und wir haben gemeint, die Welt ging unter. Ja? Es kam kein Anruf mehr, kein Brief mehr, kein Kunde mehr. Ja? Und dann macht man sich Gedanken, was könnte man alternativ herstellen und merkt dann, ja, so einfach ist das gar nicht. Muss ja wieder alles von vorne mit einem entsprechenden Netzwerk aufgebaut werden und Systeme und so weiter. Und war ich natürlich riesenfroh, als dann im Frühjahr 74 es wieder weiterging und auch Ford auf mich zukam, wollten Teile produziert haben. Und das war eigentlich ein sehr, sehr guter Kunde geworden. Und wir haben das gesamte RS-Programm eigentlich an Kasserieteilen haben wir produziert dann.
Für den Capri RS.
Ja, ja, das fing mit dem Capri 1 an und Capri 2, Capri 3 und dann kam die S-Klasse. Also das war auch reichlich Potenzial bei denen.
Und original Ford? Also wenn man das bei Ford gekauft hat, waren da Zender-Spoiler dran?
Ja, also mit einem Ford-Stempel drauf. Ford RS-Stempel drauf.
Und Sie haben das produziert für das große Ford. Wie war denn das damals?
Also ja, ich hatte als ich den ersten Termin hatte bei Ford, da habe ich mich dreimal verfahren, bis ich da war. So nervös war ich. Ja. Und da kam ich da hin und das war gar nicht bei denen im Werk, sondern das war in eine kleine Halle und das war bei Günter Zillner, der das modelliert hat und die hatten neue Teile für ein Capri 2 vor und waren an dem Befestigungssystem am Überlegen. Und ich ohne, sagen wir, uneinvorgenommen, habe eine Idee gehabt, wie man sie befestigen konnte. Dann sagte er sagte, Moment mal, und ging zum Telefon und ich denke, wei, was hast du falsch gemacht? Und da rief er aber den technischen Leiter an, der kam vorbei, da musste ich das nochmal erzählen und dem hat das auch gefallen und dann war ich akzeptiert. Ja, das war mein Einstieg.
Und dann haben Sie das gebaut für Ford?
Ja, ja.
Also auch schon eigentlich große Stückzahlen.
Ja, das Geschäft hat sich dann später von dem Zubehör, was über den Ford-Handel vertrieben wurde, ja noch weiter fortgesetzt. Wir haben dann für Ford entsprechende Modifikationscenter gemacht in verschiedenen Standorten und haben alle Sonderfahrzeuge ausgestattet. Das war zum Beispiel in Genk, hatten wir direkt neben dem Werk so eine Station, da haben wir etwa 1 Million Fahrzeuge gemacht, in Valencia, auch direkt neben dem Fordwerk und die Wege kurz zu halten, auch fast 1 Million Fahrzeuge. Und da war das schon eine interessante Sache, die davon abgeleitet war. Ja?
Also ich bin mir sicher, dass jetzt viele sagen, was Zender, was redet der da? Dass Sie so Zulieferer so eng an der Autoindustrie waren, das finde ich total beeindruckend.
Ja, für mich gab es zwei Probleme, die eventuell entstehen könnte. Das eine war, dass der Trend des Zubehörs vorbei ist oder dass man ihn sogar nicht mehr schön findet, weil einfach zu viel gemacht wird auf dem Markt und zu wenig designt, sondern mehr Schnitzwerk. Ja, und das andere, dass die Automobilindustrie das eventuell überholt und in Serie bringt. Das waren die Probleme, die ich für die Zukunft gesehen habe. Und deshalb habe ich dann eine weitere Firma, die Zender Industrieprodukte, gegründet und habe dann für die Automobilindustrie Teile produziert. Man kann sagen, es waren nachher fast alle namhafte Firmenkunden bei uns. Ob das BMW war, Rolls-Royce, Ford, Opel und die Italiener und auch die Engländer, Jaguar und Bentley.
Die haben serienmäßig ihre Sachen verarbeitet. Haben Sie auch früh schon darauf geachtet, dass die Sachen nicht nur den Autos ein sportliches Image geben, sondern auch funktionell sind? Also sind Sie in Windkanäle gegangen und haben das tatsächlich getestet?
Ja, wir waren sehr oft im Windkanal, denn man wusste ja nicht allzu viel darüber. Ne? Mhm. Und auch selbst die Industrie hatte so viel Erfahrung noch gar nicht damit. Mhm. Und dann Der TÜV wusste nicht, wie er uns prüfen sollte. Also hat der TÜV damals die Vorschrift zuerst mal gemacht, Windkanal. So, und als wir alle so ein bisschen gesehen haben, was da so passiert und was wir da erreichen und so, dann hat der TÜV dann später auf den Windkanal auch verzichtet, weil das ja auch verdammt teuer war. Ja, ja. Aber ich erinnere mich noch zum Beispiel für den Toyota, haben wir einen Spoiler gemacht, der hat sensationelle 30% Verbesserung gebracht. Aber nicht, weil unser Spoiler nur so gut war, sondern weil die Autos damals noch schlecht waren. Ja. Semi-mäßig.
Erstaunlich eigentlich, ja. Dass die Hersteller da nicht selber schon reingegangen sind. Und das,
ja, das kam ja dann.
Das kam dann, genau.
Das kam ja dann.
Und Sie haben da schon tatsächlich immer in weiser Voraussicht auch den Kollegen, aber das war, glaube ich, später mal gesagt, wir verkaufen zu viele Autos, oder?
Ja, Autos nicht. Ich habe mal im Kollegenkreis gesagt, ich wünschte, wir würden alle ein bisschen weniger verkaufen. Und da haben sie sich gewundert und sagen, wie spinnst du? Warum willst du dir nichts verdienen? Sag doch, doch. Aber ich habe Angst, wir machen es selber kaputt. Ja, indem das zu viel Ausmaße nimmt und zu wild wird alles.
Und da haben sie eigentlich das vorweggenommen, was jetzt BMW M, Audi RS, AMG Mercedes, also ja, die bauen ja inzwischen die ja. wildesten
Ausflüge. Heute bauen sie sich nur die Listen an, die Zubehörlisten anzusehen oder die Meister haben ja separate Sportabteilungen dazu, wie Audi Quattro, BMW M und so weiter. Mhm. Und da können sie das Auto so ausgestattet kriegen, da brauchen sie nicht mehr viel zu ändern.
Brauchen sie keine Tuner mehr. Ja. Aber bis dahin haben sie also auf jeden Fall eine glückliche Zeit erlebt. Und was mir aufgefallen ist, wenn man sich ein bisschen mit Zender beschäftigt, und sie haben ja auch eine ganz tolle Webseite übrigens, wo man ganz viele Produkte findet und auch alte Katalogsachen, dass sie tatsächlich für fast jedes Auto irgendwas gemacht haben. Also sie haben sich nicht nur auf BMW spezialisiert, sondern es war von BMW über VW, Opel, Ford, Ferrari. Sie hatten nachher für alles mögliche Produkte.
Ja, wir waren ja kein herkömmlicher Tuner, der also Motoren getunt hat und so weiter. Sondern wir haben Karosserieteile hergestellt und da haben wir natürlich ein breites Programm gesucht und mit einigen Schwerpunkten, die wir dann besonders behandelt hat. Aber ansonsten ging das schon in die Breite und wir haben ja auch für viele Sondermodelle die Teile produziert. Ob das für, ich sehe gerade den Peugeot-Spoiler hinter Ihnen, das war eine komplette Peugeot 205-Serie, 206-Serie für Kommunikationszwecke und so. Renault R11, komplette Serie. Das waren die Anfänge, wo auch die Industrie getestet hat, wie kommt denn sowas an? Mhm. Und die haben auch noch stolz unseren Namen auf dem Prospekt stehen gehabt.
Erstaunlich, ne? Dass die damit so brüsten. Und ich meine, was für ein Glück eigentlich für Sie.
Ja, es war auch sehr schwierig für die Hersteller, in so kleinen Stückzahlen zu denken und zu arbeiten. Und wir haben ja die Werkzeuge und Produktionsteile recht günstig produziert. Mhm. Die waren zwar nicht für Großserie tauglich, ja, aber für Kleinserie war das ein kostengünstiger Weg, wie wir sie gebaut haben.
Und wenn man jetzt privat also sein Auto getunt hat, was für Leute haben Sie da angesprochen?
Im direkten
Vertrieb, ja, genau.
Das kommt darauf an, von welchem Auto wir sprechen. Ja, wenn wir von Mercedes sprechen, war das eine ganz breite Kundschaft. Das war von Persönlichkeiten wie zum Beispiel Jackie X oder andere bis hin zu den Araber und naja, vielleicht auch mal ein Zuhälter drunter.
Was? Sowas gab's bei Ihnen.
Aber nur einer.
Nee, aber waren das so Typen, weil Sie sagten, Sie machen kein Motortuning, die haben dann einfach Spoiler dran gebaut und wollten irgendwie einen sportlichen Auftritt haben?
Ja, Spoiler dran gebaut. Wir haben ja auch komplette Innenausstattung neu gemacht und so. Ne? Wir haben zum Beispiel für Winkelhock, Manfred Winkelhock, damals ein M1 komplett innen drin, komplett neu gestaltet und neu ausgestattet. Und den hat er selber dann abgeholt auf dem Hänger im Winter bei hohem Schnee. Da wäre von uns keiner mehr mit dem Gespann rausgefahren. Da ist Winkelhock dann noch ein Haus gefahren mit dem Gespann.
Mit dem Hänger. Ja. Sie haben standen wir vor Ihrer Zeittafel vor einem W123er Kombi, wo Sie den Innenraum komplett umgeändert haben. Nur mal, um irgendwie ein Beispiel zu bekommen, Gefühl dafür. Erzählen Sie mal ein bisschen was über das Auto, also was Sie da gemacht haben.
Ja, wir hatten im Jahr davor auf der Messe einen Ferrari BB gezeigt mit unserer Ausstattung und der kam unwahrscheinlich gut an. So, dass wir gesagt haben, so, was machen wir denn jetzt? Und eigentlich müssen wir genau das Gegenteil machen. Jetzt müssen wir ein solides, also das heißt ein praktisches Auto machen, kein Sportwagen. Und da gab es so die ersten 123er Mercedes und bis dahin waren eigentlich die Kombis so mehr so ein Handwerkerauto. Mhm. Und der 123er gab es schon mit 2,8er Motor und war ein bisschen besser ausgestattet. Also haben wir den als Basis genommen und haben da eine totale Ausstattung uns einfallen lassen, die von 220 Volt Strom und Uhr, Stereoanlage ging bis Kühlschrank im Auto und ach, alles Mögliche. Aber das Wesentliche, glaube ich, war auch diese Alcantara-Ausstattung. Die hatten wir vorher schon mal bei einem BMW angewendet und das hat sehr viel Aufmerksamkeit erregt. Alcantara, Wildleder ähnlich und so. Und dann rief mich die Alcantara Deutschland an und hat sich Informationen von uns geholt, weil sie auf die Automobilindustrie zugegangen ist und hat gesagt, das könnte da auch serienmäßig machen. Wir haben das Alcantara dafür.
Sehen Sie, da haben Sie auch einen Trend losgetreten.
Ja, oder? Jedes ja, wir waren einfach flexibler. Ja. Ja, ja. Alcantara, ich bin irgendwann durch einen Stoffladen marschiert und sehe da was Wildleder-ähnliches liegen, was mir unheimlich gut gefallen hat. Mhm. Und habe mir das so schon fertig vorstellen können und habe dann ein Auto mitgemacht. Ja. Ja, und so, bevor andere ausgedacht haben, haben wir schon was umgesetzt gehabt, ja. Und ich war dann auch so weit, dass ich viele Bereiche hatte, vom Sattler, Elektriker und Kasseriemann und Modellbau, so dass ich mir eigentlich immer die entsprechende Mannschaft zusammengestellt habe, je nach Objekt.
Wie lange haben Sie eigentlich gebraucht, um so einen neuen Spoilersatz auf den Markt zu bringen? Wenn ein neues Auto kam, haben Sie sich das geholt?
Ja, anfangs mit dem GFK ging das eigentlich verhältnismäßig schnell. Da war das in 3-4 Wochen oder 5 Wochen erledigt. Und später mit produzieller Fertigung waren ja große Werkzeuge nötig. Da hat das schon ein paar Monate gedauert. Und für uns war dann immer sehr wichtig, das Auto entweder schon etwas früher zu bekommen oder zumindest schon vorbereitet, sofort loslegen zu können.
Ich meine, nun haben Sie natürlich offene Türen eingerannt, wie zum Beispiel bei Ford, aber gab es da nicht erst so ein bisschen Naserümpfen irgendwie, dass Sie gesagt haben, boah, der mit seinen Spoilern oder so? Oder haben die das immer wohlwollend gesehen eigentlich?
Also bei Ford war das überhaupt kein Thema.
Da war es natürlich super,
die
klar.
Die waren genauso veranlagt wie ich. Ja? Also haben genauso gedacht wie ich. Okay. Das war ja auch eine für sich gestellte kleine Mannschaft.
Ja. So, und Mercedes jetzt mal so?
Bei Mercedes, ja, die waren, vielleicht haben die ein bisschen Nase gerümpft, ich weiß es nicht, aber wir waren ja auch öfter im Mercedes-Windkanal und haben die Tests gemacht, also was Negatives haben wir eigentlich nicht zu hören bekommen. Okay. Ja.
Ich glaube, das ist nämlich immer trennt sich so die Spreu vom Weizen, wenn das nicht nur irgendwas drangepappt ist, sondern wenn das auch funktional ist, wenn die Spoiler tatsächlich das Auto besser machen.
Ja, ich meine, das war das Wichtigste und ich hatte das Glück, mit Günther Zillner einen Designer zu haben, der werksmäßig gearbeitet hat. Mhm. Ja, und dadurch haben unsere Teile wesentlich professioneller ausgesehen. Wir waren in der Lage, Varianten zu machen, vor Ort dem Kunden das vorzuführen, die Änderungen sofort zu machen und so. Und das hat ihn natürlich begeistert, ja.
Haben eigentlich die Autos, wenn man jetzt einen normalen 3er BMW oder sowas, E30, wenn man da ihre Spoiler rangebaut hat, wurde er schneller, ohne dass man was am Motor gemacht hat und hat weniger verbraucht?
Ja, das wurde am Anfang ja tatsächlich auch entsprechend dokumentiert durch die Windkanalversuche und durch die Fahrversuche. Mhm. Ja, und es kam auch immer ein paar Kilometer schon mehr raus. Das ist Tatsache. Es stand auch ein aerodynamischer Vorteil. Ja.
So, und jetzt haben Sie eben schon gesagt, Sie haben eine ganze Mannschaft gehabt, Elektriker, Modellbauer. Da haben Sie gesagt, dann können wir eigentlich auch mal ein eigenes Auto bauen, oder?
Ja, die Überlegung kam, wie gehen wir marketingmäßig in die nächsten Jahre?
Ja.
Ja, denn man konnte den Boom erkennen, dass der also noch einige Jahre noch anhalten wird. Und nachdem wir so viel Einzelfahrzeuge schon gemacht haben, war dann die Idee, wir bauen ein Auto. Ja, und der Gedanke hat natürlich bei uns ein bisschen überrascht, weil sowas haben wir natürlich noch nie gemacht, ein eigenes Auto gebaut. Und das erste Auto hat uns auch entsprechende Schwierigkeit bereitet. Aber wir haben gelernt, und das war mit der Hintergrund, solche Autos zu bauen, dass wir also dadurch lernen und dass wir etwas schaffen, worauf die Mitarbeiter alle stolz sein können. Und wir haben dann diese Studien ja auch immer als erstes auf der Messe gezeigt und dann anschließend gingen die um die Welt von Messe zu Messe und haben uns dann auch international natürlich eine Menge Werbung gebracht.
Aber die Autos waren nie angelegt, um tatsächlich in Serie gefertigt zu werden, oder?
Man hat immer versucht, mir das in den Mund zu legen, dass wir Sonderserien bauen oder in Serie bauen. Ich habe das immer abgestritten, weil ich wusste, da gehört noch mehr dazu. Dann muss ich einen Ersatzteilliste-Katalog haben, ich muss das und ich will auch nicht für ein kaputtes Rocklicht nach Dubai fliegen, um das auszutauschen oder was auch immer. Und außerdem wollten wir auch noch abwarten, würde sich sowas überhaupt rechnen. Und das konnte man anhand den Studien mit ein bisschen Abzug, weil da ist vielleicht das ein oder andere natürlich experimental mehr gemacht worden, in etwa abschätzen. Und der Entschluss nach ein paar Jahren war dann, nein, wir machen das nicht. Wir gehen lieber mehr in die Richtung Industrie und produzieren für die Ausstattungsteile.
Okay, ja, das finde ich interessant, weil Sie ja nachher, was Sie auch schon gesagt haben, ganze Serien gebaut haben. Millionen an Autos haben ihre Fließbänder quasi verlassen. Und hätte man ja sagen können, also wir haben zumindest das Know-how, auch mal eigene Autos zu bauen. Aber vielleicht war es schlau, sich im Endeffekt davon fernzuhalten.
Ja.
Wenn man die Konkurrenten angesehen hat, die damit an den Baden gegangen sind.
Auf jeden Fall. Das hat man natürlich auch beobachtet. Wer hat es schon geschafft? Ja. Und da gab es also nicht viele. Und mit dem Vizepräsident von Europa damals hatte ich ein Gespräch und ich habe gemeint, anstatt Zubehör müsste man mal fertige Autos machen damit. Und da wurde er ganz hellhörig, ja, und sagte, ja, das würde auch ihn reizen, würde auch ihn interessieren. Aber wenn man das macht, darf auf keinen Fall schiefgehen, denn das kann er sich nicht erlauben, da einen Flop zu installieren.
Ja.
Ja? Und hat mir dann ins Gewissen geredet, dass wir also auch da alles geben, damit das ein Erfolg wird. Und das war natürlich klar auch in unserem Interesse. Mhm. Und da entstand Rapid Spec, schnelle Umrüstung. Und die hat sich dann so weit weiterentwickelt immer, dass die Stückzahl immer mehr wurden und letztendlich so eine Million Autos als Sondermodelle gebaut wurden oder mit Sonderausstattung gebaut wurden. Ja.
Was heißt dieses Rapid Spec? Also was waren die Besonderheiten davon, dass Sie schon in der Serienfertigung geguckt haben, wie man die Teile am besten umbaut oder was?
Ja, das war alles schon auf die Serie dann abgestimmt. Und wenn zum Beispiel Seitenschwellerverkleidungen ankamen, da gab es keine Klipse. Löcherbohren oder sowas war tabu. Und wir haben geklebt.
Okay. Ja?
Und dieser Klebevorgang, der war am Band nicht durchzuführen, weil er ja Trockenzeit war und so. Und so haben wir den Vorteil gehabt, dass wir das Band anders aufgebaut haben mit entsprechenden Pausen dazwischen und haben das dann so in den Griff gekriegt.
So ist immer so erstaunlich, was man alles kleben kann. Ne?
Ja, also früher hatten wir ja leider den Kleber noch nicht.
Ja.
Gab es ja gar nicht. Das war nur ein Gerücht. Und da ist so ein Karree-Kleber in Entwicklung. Und als der erste Kleber war, musste immer noch die Sicherheitsschraube verwendet werden. Mhm. Ja? Da hat also der TÜV immer noch verlangt, mindestens zwei Schrauben müssten drin sein. Ja. Da lachen wir heute wirklich drüber.
Das ist wirklich vorbei.
Den Kleber reißen sie nicht. Mit dem Geklebten reißen sie keinen Teil mehr ab.
Ja. So, erzählen Sie mal was über Ihr erstes Auto. Also die erste Studie, die ist auf Basis von einem Audi Quattro entstanden, oder?
Ja, wie soll das erste Auto aussehen? Also vorgestellt habe ich mir dann ein 2+2 mit moderner Technik. Und das Modernste zu der Zeit war Quattro, Audi Quattro. Also haben wir einen Audi Quattro gekauft und haben den mit einem Rohrsystem versteift und dann die Karosse weitgehend entfernt, ja, und eine eigene Karosse modelliert und installiert. Mhm. Und mit so ein paar Gags drin wie Schrägschwingen, Flügel, Türen, die man mit der Fernbedienung öffnen konnte. Und das sah eigentlich ganz lustig aus, wenn keiner am Auto stand und mitten in der Stadt und plötzlich ging die Tür da hoch. Ne? Also alles so Dinge, die man sich damals eigentlich noch gar nicht so vorstellen konnte. Mhm. Ja? Das Auto war immer noch sehr funktionell gemacht und alle Gags waren einfach zu teuer oder waren noch nicht so gefragt.
Mhm. Aber es war im Endeffekt ein fahrbereites Auto.
Ja, ja.
Fahrbereite Studie.
Ja.
Und gab es da Angebote drauf, dass jemand das kaufen wollte?
Ja, bei dem ersten waren die Leute alle erstmal überrascht und mussten sich mal näher mit dem Ganzen auseinandersetzen und so. Da gab es zwar Gespräche und so, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass da schon Aufträge geschrieben wurden. War ja auch nicht geplant. Das war beim späteren Modell, beim Vision 3 zum Beispiel. Da war man schon auf uns aufmerksam und kam auch ganz gezielt unser Studium sich anschauen. Und da war man Araber, der wollte unbedingt so ein Auto haben. Und ich habe es abgelehnt, weil ich gesagt habe, das ist nur eine Studie. Und er hat keine Ruhe gelassen, hat dann irgendeinen Check unterschrieben und hat mir den zugeschoben, ich sollte einen Betrag einsetzen. Ja. Und der war natürlich recht überrascht und auch ein bisschen sauer, dass ich sage, tut mir leid, ich mach das nicht. Ja. Und wir haben so viel Vorteile mit dieser Studie gehabt. Ja, das fing schon mal damit an, dass wir sie selber entwickelt haben, selber gebaut haben, dass wir eine Mannschaft ausgebildet haben, die dazu in der Lage war, dass wir unsere Leute, die Zentrum-Mitarbeiter, stolz gemacht haben auf die Firma, für die sie arbeiten. Und wenn die anschließend angesprochen wurden von ihren Freunden, boah, habt ihr ein Auto gebaut und so, ne? Dann konnten die berichten, dass sie schon dran gesessen haben und dass es das Auto auch schon vor der Messe schon präsentiert gekriegt haben und so, ne? Das war eigentlich sehr wichtig und war mir auch sehr viel wert, dass sie sich identifizieren mit der Firma.
Ja, das ist gut. Wie viele Mitarbeiter hatten Sie eigentlich so, sagen wir mal, in Zeiten der ersten Studie, als der Vision 1 kam, Anfang der 80er?
Gut, da muss ich ja jetzt nach.
Da ging es aber schon Richtung 100, glaube ich.
Welche Firma aktuell? Ich schätze mal so 100.
Ein beeindruckendes Wachstum, was Sie da hingelegt haben, in relativ kurzer Zeit.
Ja, denn seit 81 kam ja auch noch ein Autohaus dazu.
Ganz genau, das wäre die nächste Frage. Der Fahrzeughandel
wurde da nochmal irgendwie. Wobei 81 oder 80, 81, das waren Suzuki LJ, so ein kleiner Geländewagen. Die Leute kamen neu auf den Markt mit einem einzigen Modell. Und ich habe eigentlich erkannt, dass dieses Auto die gleichen Kunden anspricht, die wir haben. Und so war es dann auch. Ne? Also die Leute wollten was Verrücktes haben. 10.000 D-Mark damals, das war noch zu stemmen. Und hat unheimlich Spaß gemacht, so ein Auto. Und wir haben die auch wieder begeistern können, indem wir solche Veranstaltungen organisiert haben, Winterrallyes und so weiter. Und wir haben damals die Probefahrten auch noch immer in der Kiesgrube gemacht. Also haben recht wilde Vorführungen gemacht, weil wir geglaubt haben, die wollten alle näher Kiesgrubenrennen waren, aber das war überhaupt nicht so. Die wollten also mit dem Auto nur auffallen, weil es anders war.
Ja. War für Sie Motorsport überhaupt mal ein Thema eigentlich?
Ja, immer Motorsport interessiert gewesen und am Anfang so ein bisschen mit Slalom und Orientierungspferdchen.
Ja, aber als Sender nachher meine ich so, also professionell tatsächlich.
Später habe ich nur noch mal ein Team gehabt, die den Scirocco 1 Gruppe 2 in der deutschen Meisterschaft eingesetzt. Das war eigentlich auch wieder eine schöne Zeit. Und wir konnten gleichzeitig damals noch ein bisschen Service für die Rennfahrer bieten. Denn damals waren Runde Kurt Schlügel in der Gruppe 2 homologiert und aktuell. Und wir haben dann den Transporter voller Kurt Schlügel gehabt, die direkt vor Ort und Stelle dann ausgeliefert wurden an die Rennfahrer.
Das ist gut. Aber so ein eigenes Rennteam, also dass sie so professionell sich als Sender Motorsport präsentieren, DTM oder irgendwie sowas, das war nicht die Idee. Ne?
Das war nur mal ein Gedanke, sich werbemäßig zu beteiligen, anstatt, aber da kam ja dann die Idee mit der Studie, wenn ich einfach gesagt habe, wenn wir jetzt viel Geld als Sponsoring ausgeben und der gewinnt nicht, dann haben wir auch verloren. Ja, und wenn wir eine Studie machen, wir können entscheiden, ist sie gut genug geworden, dass wir sie ausstellen, oder wir lassen es. Ja, und wenn sie gut genug wird, dann sehe ich jetzt schon eine sehr große Bandbreite, wo man die präsentieren kann.
Gut genug sind sie ja anscheinend geworden, nach den ganzen Presseartikeln, die Sie mir gerade gezeigt haben. Ja. Das sind also ganze Bücher, die Sie gefüllt haben. Optisch, was war da immer so die Maßgabe? Also wollten Sie etwas Ferrari-ähnliches machen? Oder?
Nein, Ferrari-mäßig, wir waren ja Ferrari-Händler.
Ja.
Und ich habe mich gehütet, einen Ferrari zu kopieren oder und sowas. Ja, die Presse hat zwar schon mal geschrieben, ein deutscher Ferrari, aber es war nie meine Absicht. Ja, weil das hätte bei Ferrari wäre das nicht gut angekommen. Ja, sondern wir hatten eigentlich immer uns vorher zusammengesetzt und ich habe meine Idee präsentiert oder habe die Meinung vom Mitarbeiter reingenommen und dann haben wir gesagt, so, jetzt machen wir ein Lastenheft. Und das ist es dann. Ne? Es war auch immer eine andere Aufgabestellung. Ne? Am Anfang war es auf Audi Quattro-Basis, das heißt auf einem funktionsfähigen neuen Auto eine Studie aufgebaut. Und dann ab Vision 3 war es schon mit einem eigenentwickelten Rohrrahmen-Konzept und Mercedes-Motor, Porsche-Fahrwerksteile und so weiter.
Okay.
Ja, und das ging dann bis zu dem Fact 4 zum kompletten Kohlefaser-Monocoque und Kohlefaser-Karosserie. Also auch wieder eine Aufgabe, die wir uns gestellt hatten, weil wir sehen wollten, ob Kohlefaser für uns auch einen Markt darstellen könnte.
Das war das erste straßenzugelassene Kohlefasermonocoque, ja, vor Ferrari, weltweit, ja, vor irgendwas. Ja. Das Auto sieht übrigens jetzt noch so aus, als könnte man es heute das erste Mal präsentieren.
Fast. Ja, das höre ich öfter. Ja. Ich weiß nicht, wahrscheinlich haben wir so die goldene Mitte getroffen irgendwo.
Vielleicht, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall ein tolles Auto. Autohandel. Jetzt haben Sie schon gerade gesagt, mit Suzuki haben Sie angefangen, mit dem Elliot und Ferrari. Das passt ja nicht so ganz zusammen. Waren die da, damals war es noch eine andere Zeit, oder?
Ja, ich habe auch ein bisschen drüber lächeln müssen. Ne? Also Suzuki und dann als zweite Marke Ferrari. Und ich wusste auch immer, das muss ich ein bisschen getrennt halten. Das kann man jetzt nicht so in einen Raum reinstellen und so. Ne? Und mit Ferrari hatte ich dann das Glück, dass ich den ehemaligen Meister von Otto Becker als Werkstattmeister gewinnen konnte. Mhm. Und der hatte jahrzehntelange Erfahrung mit Ferrari. Der war der Erste, der überhaupt mit Ferrari gearbeitet hat hier in Deutschland. Der hatte natürlich auch einen sehr großen Kundenkreis und ein sehr gutes, sehr großes Wissen, so dass sogar die Leute aus aller Welt angerufen haben hier und haben ihn gefragt, was das sein könnte an ihrem Auto. Und der hat ihnen am Telefon schon die richtige Antwort geben können, weil jedes Auto hatte vorher ja auch so ein bisschen seine Macken da. Und der hat dann am Telefon sagen können, lassen Sie das und das machen und dann ist wieder alles in Ordnung. Ne?
Okay, das ist ganz cool, wenn man sowas in der Firma hat. Und Sie haben da auch für Ferrari noch Aerodynamik-Kits gebaut und verkauft.
Oder? Ja, das war am Anfang. Am Anfang haben wir an die Ferrari-Autos gemacht. Wir haben den 1212 BB Imola gemacht. Wir haben einen 308er gemacht und auch mal Mondial. Und dann kam so vom Ferrari so ein bisschen den Hinweis, na, so richtig gern sehen wir nicht, wenn an den Autos dann noch viel gemacht wird und so. Und das war kein Thema für mich. Und dann haben wir das also eigentlich zurückgefahren.
Okay.
Der Markt war ja groß.
Ja, ja, stimmt, es gab ja noch andere Marken. Und dann haben Sie ja x Marken noch dazugekommen eigentlich. Ne?
Also die, ja, weil das war eigentlich klar, dass nachdem alle großen Marken ja nach dem Krieg vergeben wurden, dass wir mit mehreren Marken arbeiten müssen, um erfolgreich zu sein. Und haben dann noch Alfa Romeo dazu genommen. Die standen irgendwann hier im Laden und sagten, hätten sie keine Lust. Und ich weiß heute noch, ich habe ihm gesagt, meinst du, ich hätte keine Probleme. Und dann habe ich aber drüber nachgedacht und habe dann die Alpha GTAs am Nürburgring so wieder in Erinnerung gerufen. Und habe ich wieder so richtig reingesteigert und habe dann um ein Gespräch gebeten und habe einen Vorschlag gemacht. Ich sage, ich gehe das Risiko ein, Händler zu werden. Und aber ich hätte gern, dass sie dann unser Zubehör mit in ihr Programm aufnehmen oder dass wir ein entsprechendes Zubehör für Alfa Romeo machen, was über die Alfa-Organisation auch vermarktet wird.
Okay, okay.
So, und da ist man drauf eingegangen und so war das Risiko nicht ganz so groß, mit Alfa zu starten. Mhm. Denn Alfa hat eine ungeheure Fangemeinde, aber es waren einfach doch sehr wenig Autos im Umlauf, ja, so dass man tolle Sachen machen konnten, aber es war keine große Stückzahl zu erzielen. Hat sich später geändert, als wir direkt für Italien gearbeitet haben.
Für Italien, was heißt das? Also als sie für Alfa gearbeitet haben.
Ja, wir haben ja dann später durch die Studie, diese Alfa-Studie, die man gemacht hat, und mit Fiat den Kontakt gesucht und mit Alfa Romeo. Und die haben sich dann unser Vorhaben hier angesehen. Das war damals Walter de Silva.
Das haben sie übrigens geschickt gemacht. Sie haben eine Studie gebaut, ja, auf Alpha-Basis. Ja, um zu
der Hintergedanke, das gebe ich heute zu, war, mit dem Fiat-Konzern ins Gespräch zu bringen und deshalb die Entscheidung, eine Alpha-Studie zu bauen. Okay. Nun kann man ja nicht einfach eine Magenstudie bauen und macht ja ein Emblem da drauf. Das geht ja nicht. Also muss man die Einverständnis des Marketingchefs und des, vor allen Dingen des Designchefs haben. Mhm. Und das war genau der Punkt. Mit denen hätte ich gerne Kontakt gehabt und haben wir die natürlich angeschrieben, haben unser Vorhaben geschildert und haben dann einen Termin gekriegt, in dem uns Walter de Silva, der damalige Chefdesigner, besucht hat, fand das Ganze sehr gut, hat ihm Spaß gemacht und hat in uns auch eine Firma gesehen, die so als verlängerte Werkbank für ihn arbeiten kann.
Okay.
Und so ging das dann innerhalb des vierten Konzerns Schritt für Schritt weiter, bis das für die gesamte Palette, ob das Fiat, Alfa, Lancia, die komplette Programms gemacht haben, Zubehörprogramme. Zum Beispiel komplette Abarth-Programm. Das ist alles von uns hergestellt worden und auch modelliert worden.
Die Aerodynamik-Anbauteile am Abarth.
Ja, dann auch sehr viel Aluteile. Wir haben eher später auch noch so ein Sortiment dann an Alu-Pedale, Alu-Schaltknäufe und so Tankdeckel und solche Dinge gehabt.
Die Studie, also die hat Walter de Silva hier direkt angeschaut, oder abgenommen?
Ja, ja, der kam extra angereist dafür und hat sich das angeguckt und war sehr aufgeschlossen und sehr umgänglich. Also ich war total überrascht und auch ein Mann, der fürs Auto lebt. Ja, das haben sie direkt gemerkt, das war für ihn ein Riesenthema, auch mal was außer der Reihe zu machen und so. Und deshalb hat er seine Zustimmung gegeben. Nachdem wir ein paar Kleinigkeiten geändert hatten, die ihm nicht ganz so oder die er anders haben wollte, waren aber nur Kleinigkeiten. Und dann haben wir das erste Mal eine Magenstudie präsentiert.
Wow. Ich kann mir vorstellen, dass der Herzschlag kurzzeitig mal zunimmt, wenn der Designchef von so einer Marke kommt und dann seine Studie abnehmen muss.
Walter, das war ja wohl einer der Besten. Ne? Das ist ein Haus, war ja später der gesamte Designchef vom VW-Konzern.
Genau,
ja. Ja. Also eine schöne Sache war mal, ich hatte mal mit ihm eine Ferrari-Tour gemacht, am Rhein entlang, habe ihm einen Ferrari zur Verfügung gestellt, auch zum Fahren. Und dann irgendwann war Muttertag, war viel Verkehr auf der Straße. Auf einmal fährt er einmal vorbei, winkt mich rechts an und sagte, kann ich da mal alleine ein Stück fahren? Oh, ich dachte, konnte aber nicht Nein sagen. Er sagt, ja, sicher, und wir treffen uns da und da. Und dann war schon an mir vorbei und ich dachte, hoffentlich geht das gut. Ja. Den Italiener am anderen Fahrstuhl wie wir. Ja,
ja, das stimmt. Ja, das
und an dem Treffpunkt haben wir uns da wieder gesehen und ich sagte, irgendwie was? Oh, Deutsche, die sind alle sehr nett, die winken alle. Ich sagte, ja, das kommt doch an, wie die winken, ob die so winken oder so winken. Ja.
Okay. Wie ist das überhaupt? Sie waren Ferrari-Händler. Was muss man mitbringen, um Ferrari-Probe fahren zu können? Vielleicht für einige Hörer auch mal interessant.
Ja, also grundsätzlich alles, was Sie in diesem Bereich tun, ob Auto selbst oder auch Zubehör, Sie müssen das leben.
Ja.
Ja. Sie müssen einer von denen sein, die das auch haben will.
Ja.
Ja. Und am liebsten hätte ich ja gar nichts verkauft. Ich hätte ja am liebsten alles selber behalten.
Davon gehe ich aus. Gerade bei Ferrari.
Ja. Und es gab eigentlich kein Auto, was ich nicht als erstes Probe gefahren habe. Ob das ein kleines Suzuki war oder ob es ein Ferrari war. Also ich wollte auch immer wissen, wie fühlt sich das an und was sind die Vorteile davon. Ne? Und bei Ferrari muss man sagen, das ist ja eine große Fangemeinschaft. Und da haben wir auch sehr, sehr, sehr schöne Veranstaltungen mit unseren Kunden gehabt. Ja, das war also traumhaft schön. Alle
aus,
Gleichgesinnte ja. Abends bei der Pizza. Und also das war schon toll. Ne?
Ja. Aber nee, ich meinte jetzt aus Kundensicht, wenn ich jetzt komme und sage, hallo, ich interessiere mich für den Ferrari, kann ich ihn mal Probe fahren? Findet das statt? Oder also,
ja, das war natürlich immer sehr, muss man vorsichtig rangehen.
Genau, ja.
Ja, Sie haben da vollkommen recht. Es gab da Leute, die nur Probe fahren wollten und die dann einen kaputten Frontschütze zurückgebracht haben und nie ein Auto gekauft haben und auch nie einen hätten kaufen können.
Genau, ja.
Haben wir auch erlebt. Mhm. Ja. Also man musste ein bisschen auch mal durchs Schaufenster gucken, mit welchem Auto ist er gekommen, ne? Und wie spricht der, welche Vorkenntnisse hat er. Man musste ein bisschen eintaxieren.
Mhm.
Das war schon wichtig. Und man konnte nicht so ein Auto so einfach den Schlüssel übergeben. Ne? Man musste den Interessent erstmal auf den Beifahrerstuhl nehmen. Ne?
Das ist, glaube ich, ganz interessant, diese Psychologie dahinter, vor allem bei den ganzen Marken, die Sie hatten, also was da für unterschiedliche Typen drauf anspringen, ne? Die Sie für so ein Auto interessieren.
Ja, ja, wir haben aber jede Marke vollkommen getrennt bearbeitet. Jede Marke hat ein eigenes Team, hat eigenes Werkstatt, eigene Verkäuferteam und so weiter, so dass sie auch ihren Traum leben konnten und ihre Arbeit entsprechend würdigen und auch sich reinsteigern konnten.
In welchem Autohaus haben Sie sich die meiste Zeit aufgehalten? Bei Ferrari oder bei Maserati?
Ja, ich meine,
Alles
das ist auch klar. Ja, also.
Und Sie hatten selber, davon das sagen, was Sie für ein Ferrari hatten bis vor kurzem?
Ja, ich hatte ja viele, viele Jahre, seit 84 eigentlich, den 288 GTO. Und das ist natürlich heute zum absoluten Traumauto geworden, weil ja nur 290 gebaut wurden. Und mit dem Auto habe ich dann auch mal die Mille Miglia mitfahren dürfen. Nicht unter den Oldtimer, sondern in der angegliederten Ferrari-Klasse. Schönstes Erlebnis, was ich überhaupt hatte. Ja, das also mit so einem Auto durch Italien bei der Mille Miglia und tausende von Fans am Straßenrand. Also war schon sagenhaft.
Auch einer der tollsten Ferraris nach wie vor, finde ich.
Ja, das ist mit Sicherheit.
Zu Recht ein Sammlerauto, aber sie haben ihn zu früh verkauft. Ne? Die werden jetzt ein paar Millionen höher gehandelt.
Ja, ein paar Millionen nicht,
eine Million.
Ja, ja.
Okay, ja. Aber Sie haben den gekauft, bevor Sie Ferrari-Vertreter waren?
Nein.
Achso, das war
Ferrari-Vertreter.
Schon.
Ihr habt ja 81 Ferrari-Vertretung,
84 gab es den, gekauft. Okay,
den GTO. Und ich weiß noch genau, es war keine gute Information da. Man hat nur gemunkelt, da kommt ein Auto, ein Sondermodell. Bis dahin gab es keine Sondermodelle. Ja, das war das erste Sondermodell dann. Und aber das gibt das Kommunikationsauto für die Gruppe B Rallye-Autos. Dann hieß es, der wird auch straßenzulässig. Habe ich einen bestellt. Dann hieß es, er wird nicht straßenzulässig. Habe ich wieder abbestellt. Dann hieß es, wird doch straßenzulässig. Naja, auf jeden Fall hatte ich dann nachher einen GTO und war vom ersten Moment dann total überwältigt von dem Auto, weil der fuhr sich so leicht und obwohl er keinerlei Hilfsmittel hatte wie Servolenkung, Servobremse oder sonst hier elektronische Schnickschnack, ja, und trotzdem durch die Kunststoffkarosse und so weiter war er auch etwas leichter ausgefallen. Der fuhr sich fantastisch.
Und glaube ich, der erste Ferrari, der über 300 ging, ne? Sehr ähnlich.
Ja, der war mit 303 in die Papier angegeben.
Was war so Ihr Lieblings-Ferrari über all die Jahre? War das der 288 oder der F40, F50?
Nee, ich habe auch die anderen danach gefahren. Und der F40 war natürlich von der Leistung noch einmal ein Stückchen über dem GTO. Aber irgendwo, ich hatte am GTO den Nagel gefressen.
Ja, kann ich verstehen. Also ich finde den auch optisch am besten. Wir müssen noch mal ein bisschen weiter über Ihre Studien reden. Sie haben dann den Fact 4 noch als Cabriolet gebaut, dann kam der Alpha. So, und dann haben Sie Ihre Studien gebaut, wo Sie sich sehr aufs Licht konzentriert haben, oder?
Ja, die letzte. Also wir haben immer versucht, beim Auto irgendetwas Neues zu machen oder auszuprobieren. Vieles aerodynamisch im Windkanal ausprobiert. Und dann haben wir bei der letzten Studie haben wir dann einige Beleuchtungselemente aus Plexiglas gestaltet. Das heißt, der vordere Blinker, Standlicht, sind alles aus Plexiglasteilen, die dann mit Leuchtdioden von hinten besetzt waren. Rücklicht aus Plexi und hat dadurch natürlich auch keinen TÜV, weil es keine E-Prüfung hat, ja, diese Leuchten, und war uns eigentlich auch zu aufwendig. Und weiß auch nicht, ob es durch den TÜV gegangen wäre. Es war eigentlich nur mal eine Anregung und ein Styling-Gag.
Ja. Was ist so das Aufwendigste für Sie gewesen, rückblickend, was eine TÜV-Zulassung bekommen konnte? Also waren das die Spoiler oder waren das Leuchtelemente? Haben Sie auch mal gemacht, oder? Lichtanlagen.
Ja, wir haben noch Doppelscheinwerfergitter und so weiter gemacht. Und das Aufwendigste waren Spoiler, weil keiner wusste etwas Näheres darüber. Ja. Und dann hieß es, darf man fahren, darf man nicht fahren? Nein, wieder generell verboten. Es gab speziell Polizisten, Koblenz mit Motorrad, der war auf uns angesetzt. Und ich weiß, ein Angestellter, der hat sonders auf seinem Coupé, den 28er Coupé, die Flügel aufgeschraubt, weil sonders der Polizist frei hatte. Ja.
Okay.
Ja, dann ging das mit den ersten Richtlinien für den TÜV. Die musste er erstmal erstellen. Und die waren auch nicht so einfach, zu bewältigen und mit hohen Kosten verbunden, wie zum Beispiel Windkanal und so weiter. Das hat sich dann später immer mehr ergeben, dass man die Richtlinien angepasst hat und dass es auch ein bisschen einfacher wurde.
Ja, wahrscheinlich hing es auch damit zusammen, dass Sie irgendwann einen Namen hatten, wo man Ihnen dann mehr Vertrauen geschenkt hat. Ne?
Ja, generell hat der Markt sich ja weiterentwickelt gehabt. Ja, und es gab ja immer mehr. Plötzlich hat auch ein Hersteller einen Spoiler dran gehabt und so. Und da konnte der TÜV ja auch nicht mehr sagen, die Spinnerei wollen wir nicht. Ne?
Schwierig, ja. Nee, genau. So, jetzt haben Sie gerade wieder was gesagt. Dann hat irgendwann der Hersteller selber auch die Spoiler rangeschraubt. Und ich glaube, die Hochzeit waren die 80er und Anfang der 90er, oder? Für Sie als Tuner.
Ja, die 80er Jahre. Die 80er, das war die schönste Zeit. Nicht nur, weil da der interessanteste Umsatz gemacht wurde, sondern es war die schönste Zeit, weil man konnte sich nachts wieder was Neues einfallen lassen. Ja, also man, gucken Sie mal, heute wird bei uns heute auswechseln im Auto. Den Sitz können Sie mehr auswechseln mit den Airbags drin und mit allem Möglichen. Das Lenkrad können Sie mehr auswechseln und das nicht mehr und so weiter. Das waren früher alles Dinge, die konnte man, um ein interessantes Auto zu kreieren, konnte man auswechseln. Mhm. Ja. Heute müssen Sie dann schon in die höhere Preisklasse gehen für Mercedes. Nehme Brabus ruhig mal als Beispiel. Ja. Da kann man das noch. Aber bei Mittelklassefahrzeugen und so weiter bezahlt das keiner mehr.
Wie viele Mitarbeiter hatten Sie eigentlich in der Höchstzeit?
Ja, in der höchsten Zeit etwa 500.
500 Mitarbeiter?
Ja, in den verschiedenen Betrieben. Ne?
Okay. Wie hat sich das denn aufgeteilt eigentlich? Also das reine Tuning-Geschäft wurde ja wahrscheinlich immer kleiner. Also dieses, dass Sie an Endkunden Spoiler verkauft haben, das ist wahrscheinlich ab den 80ern immer kleiner geworden.
Oder? Ja, die Autos sind ja ab Werk immer mehr ausgestattet und so, dass das so Schritt für Schritt sich abgebaut hat. Und jetzt greift man zwar diese Autos wieder auf aus den Jahren und fragt auch schon mal nach Teilen und dies und das und Gutachten. Also wir könnten fast einer am Telefon setzen, der nur diese Fragen alle beantwortet.
Ja. Tatsächlich, jetzt kommen die alten Teile.
Ja, jetzt wollen die wieder ein Senderauto bauen und das machen und so. Und vor allen Dingen Gutachten, ne? Das ist immer noch das Thema. Aber wir hatten das Pech, dass es 2002 bei uns ja Großbrand gab. Der ganze vordere Bereich, wo die italienische Autohaus war, ist abgebrannt. Und da war auch das Archiv in der Nähe, unser Archiv, komplett mit abgebrannt. Und somit haben wir gar nicht mehr die ganzen alten Gutachten zur Verfügung.
Sie haben das alles verloren,
tatsächlich? Alles verbrannt. Ich habe dann später überall aufgekauft, was ich kaufen konnte, Prospekte, Mappen, Teile und so weiter, um ein bisschen wieder zusammen, ehemalige Mitarbeiter haben mir Sachen vorbeigebracht, die sie noch zur Zeit hatten und so, damit wir, dass sie alles wieder ein bisschen ausstatten konnten.
Ne? Der Brand, wie ist der eigentlich entstanden damals?
Ja, das war samstags morgens, 4:30 kam der Anruf und da war der ganze Ersatzteillagerbereich am Brennen und ich denke, das kriegen die in den Griff. Und von wegen, das hat sich dann ausgebreitet auf die Autoausstellungen. Und später ist es untersucht worden und man hat festgestellt, dass es wahrscheinlich von einem Computer, von einem Rechner kommt. Aber neben dem Rechner standen auch Ladegeräte für Akkus. Okay. Kann sein, dass es auch die entweder die Akkus oder der Rechner war.
Puh. Und dann gleich in der Ferrari- und Maserati-Halle.
Ja, das war natürlich für uns traurig. Und es waren plötzlich ständig Leute um mich herum mit der Badeschlappen. Und wie all die davon gehört hatten, im Radio oder wo auch immer, waren ehemalige Mitarbeiter, die dann, so wie sie waren, hier hinkamen und geholfen haben. Ne?
Autos rausschieben,
aber es war natürlich trotzdem gefährlich wegen dem Qualm. Ne?
Klar.
Und, aber wir waren nicht aufzuhalten. Ja. Das heißt also, die Feuerwehrleute haben versucht, uns da abzuhalten, aber wir haben gesagt, nein, 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 und wir müssen und wollen. Und ja, und dann muss die ganze Schlüssel erstmal, ne, wieder da rausholen, wo es schon gebrannt hat.
Okay. Haben Sie ein Dankeschreiben von der Versicherung bekommen, dass Sie so viel Wert noch gerettet haben?
Ja, das hätten die eigentlich machen können.
Eigentlich schon, oder? Ja. Stattdessen haben Sie wahrscheinlich geklagt, dass Sie fahrlässig den Computer angelassen haben am Wochenende. Ja, okay. Aber dann haben Sie den Betrieb nochmal wieder aufgebaut?
Ja, da war aber auch schon die Überlegung, bauen wir wieder ein Auto raus da vorne hin oder bauen wir etwas, was man auch später anders vermarkten kann, sprich verpachten oder vermieten und so. Und habe mich dann dazu entschlossen, kein Autohaus mehr dahin zu bauen. Alle Marken vorerst mal in dem Nachbarautohaus, wo wir Jaguar hatten. Und habe dann die Zender GmbH, also der Tuning-Bereich, hier rüber genommen, den wir vorher außerhalb hatten, in eine größere Halle. Und kam jetzt mit 4000 Quadratmeter Lager zurecht. Und mit einem kleinen Laden vorne und da haben wir das einige Jahre dann noch für die GmbH genutzt. Also für den Autozubehör, Endverbraucher.
Und von dem Geschäft haben Sie sich irgendwann verabschiedet, ne?
Ja, als das eigentlich dann so wenig war, dass es nur noch vielleicht so für eine Spezialwerkstatt oder sonst irgendwas. Das war also nicht unsere Sache, weil wir waren anders orientiert und eingestellt. Wir sagten, okay, lassen wir das jetzt, bevor wir hier Geld kaputt machen. Ja, wollen wir dann noch in der Lage sein, zu handeln. Und das ist ja auch ein Problem. Viele können zum Beispiel Autohäuser. Es gibt viele Autohäuser, die würden lieben gern zumachen, können aber nicht, weil alles, was da steht, hat die Bank finanziert. Ja. Und da mal gerade so die ganzen Autos ablösen und so, das ist ja dann nicht so einfach. Und uns ist aber gelungen, so wie wir das erkannt haben und zu reduzieren.
Okay.
Und heute sind wir auch mit dieser Handlung sehr zufrieden.
Wann haben Sie es endgültig zugemacht? 2008?
Ja, mein Sohn hat ja noch ein Autohaus weitergemacht mit Kia und Seat. Und nachdem der auch nicht diese, sag ich mal, lukrative Ergebnisse hatte, hat er auch gesagt, nee, das mache ich schon nicht weiter. Ja. Und wäre heute auch gar keine Zeit mehr für. Heute haben wir das Ganze umgestaltet in Mietobjekte und haben auch noch vergrößert, eine Halle dazu gebaut und wir können gut damit umgehen, das heute zu verpachten, also mit Immobilien zu leben.
Also das sieht man und das freut mich am allermeisten, dass Sie jetzt hier alles andere als am Hungertuch nagen, weil Sie da irgendwie mit der Tuning-Szene untergegangen sind, sondern dass Sie eben immer rechtzeitig aufs richtige Pferd gesetzt haben und natürlich früh schon eigentlich als OEM oder als Hersteller für die Autofirmen gearbeitet haben, was, glaube ich, wirklich viele, ich habe es eben schon mal gesagt, gar nicht
alles wussten, zu seiner Zeit. Ja.
Alles zu seiner Zeit, nee, und das ist perfekt. Und ich meine, das haben Sie für eine tolle Zeit miterlebt in den 80ern, dieser Tuning-Wahnsinn. Und man sieht es an den Fotos und was Sie hier drumherum hängen haben, das war schon eine wilde Zeit. Ne?
Ja, ja.
Allein schon, wenn wir jetzt, ich meine, ich glaube, wir könnten noch einen Podcast füllen, wie damals die IAA lief und wie da die Partys waren. Das ist ja auch ein Trauerspiel eigentlich, wie die IAA selber jetzt ob die jetzt nach München umzieht und ob das jetzt beim nächsten Mal da so von Erfolg gekrönt ist. Aber ich war bei der letzten IAA in Frankfurt. Das hatte jetzt nicht mehr ganz den Glanz der 90er, 80er, wie das damals war. Aber vielleicht erzählen Sie es irgendwie, was Sie damals, wie damals die Messe ausgesehen hat. Also das war ja, wo die Leute da in Zehnerreihen um ihre Autos drumherum standen. Ne?
Naja, wir sind ja auch ganz klein auf der Messe gestartet, und waren auch noch sehr unsicher und hatten ja gar keine Erfahrung. Und wir hatten damals ziemlich früh eine Rennwagenstudie, Gruppe 5, Genre Gruppe 5, präsentiert. Und haben wir gesagt, es wird wohl einige Leute anziehen. Aber was dann wirklich passiert ist, das haben wir gar nicht mitgerechnet. Ja? Die Leute kamen die Eingangstür rein, konnten direkt unseren Stand sehen und stürmten alles drauf los und waren total verrückt mit dem Auto. Und wir hatten nur so einen kleinen Stand, ne? Wir haben ja fast keine Luft mehr gekriegt. So viele Leute waren dann auf dem Stand. Und da haben wir dann öfter mal eine Handvoll Aufkleber, Sendeaufkleber geholt, sind ein Stück weiter vor auf dem Flur und haben gerufen, Aufkleber, Aufkleber. Und dann wurde der Stand für 5 Minuten nochmal frei und man konnte nochmal durchatmen.
Das war eine gute Zeit, als man Leute mit Aufklebern locken konnte. Ne?
Ja, ja.
Also die ganzen, und die Tütensammler, also die mit Tüten über die Messe gelaufen sind und bei jedem gesammelt haben, was sie kriegen konnten.
Naja, wie die Schweizer. Die kamen auch immer zum Plastiksack. die Plastiktüte haben.
Die Zender-Plastiktüte. Heute vielleicht viel wert. Per Zender, ich bin wirklich beeindruckt, was hier steht. Also man wird bei YouTube ein paar Filme sehen über die Autos, die sie hier noch vorstellen und präsentieren. Und freut mich, das alles so geballt auf dem Haufen zu sehen. Gibt es irgendwie Autos eigentlich, die mal nach außen gegangen sind von den Studien oder so?
Es gibt nur eine einzige. Von der Vision 3 gibt es ein zweites Modell. Mhm. Das habe ich mal für einen Partner gebaut. Und der hatte das dann irgendwann weiter verkauft und läuft heute in Trier. Habe ich vorgestern noch telefoniert mit ihm.
Ja, okay. Also einer fährt tatsächlich.
Ein einziger, ja, der fährt immer im Sommer damit und so.
Herr Zender, vielen Dank für Ihre Zeit und für das tolle Gespräch. Oh, ich habe eine Sache vergessen, die letzten 50 Liter. Angenommen, das Rohöl geht aus und jeder kriegt nochmal 50 Liter Sprit. In welchem Auto und auf welcher Strecke würden Sie es verfahren?
Auf welcher Strecke? Ja, hier gibt es so Richtung Eifel so ein paar Strecke, die man sich immer ausgesucht hatte und ja, da würde ich entweder von denen noch eine mobilisieren, den fängt vor am liebsten.
Ja.
Ja. Würde auch gerne mit dem GTO so eine Runde fahren. Und das andere gönne ich mir ja schon mit dem Jaguar MK2, so richtig gemütlich. Ja. Ja.
Ich würde auch den GTO nehmen wahrscheinlich. Übrigens, das Auto auf irgendeiner Motor Classic war der mal drauf, oder?
Ja, ja. Ja, der war mehrere Zeitschriften. Weil ich war anscheinend der Unkomplizierteste, der sich bereitgestellt hat.
Ihm das Auto hingestellt hat. Okay, Herr Zender, vielen Dank nochmal.
Ja.
Danke, danke.
So, das war Hans-Albert Zender. Beeindruckend, oder? Und er hat sich so viel Zeit genommen, mir alles gezeigt und ich hätte noch Stunden durch die Hallen laufen können. Und wenn man mal einen Film über Tuning der 80er drehen will, dann bekommt man die Fahrzeuge, um ganze Straßenzüge mit zeitgenössischen Autos auszustatten. Sicher hier alleine bei ihm zusammen. Einige Fotos findet ihr bei mir auf Facebook und Instagram und auf meinem YouTube-Kanal erzählt der Chef selbst noch ein bisschen was zu seinen Prototypen. Das war die alte Schule für heute. Bis zum nächsten Donnerstag und bleibt gesund.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.